Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ich freue mich über eine neue Ausgabe. Natürlich mit dabei der Chefredakteur von Reise vor neun, Christian Schmicke.
Und unsere Audioexpertin, Audiovisions-Chefin Sabrina Gander.
Danke für die warmen Willkommensworte von dir. Und ich freue mich, dass du uns jetzt mal erzählen darfst, wer diese Woche bei uns zu Gast ist und warum.
Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mal wieder mit dem Thema Geschäftsreisen. Dieser Markt hat sich ja, wenn man das Volumen betrachtet, nach Corona durchaus auch wieder erholt. Er hat aber noch nicht wieder so viele Reisen und Reisende zu verzeichnen, wie es vor der Pandemie der Fall war. Und dieses Thema kann man natürlich von mehreren Seiten sehen. Also entweder kann man sagen, da haben dann die Reisenden und die Unternehmen in der Krise gelernt und planen jetzt smarter, was vielleicht zu längeren, aber auch zu weniger Reisen führen kann. Es gibt aber natürlich auch durchaus massive Hindernisse, die Geschäftsreisenden ebenso wie übrigens auch Touristen bei Reisen begegnen. Von Krisen und Konflikten angefangen über die Unregelmäßigkeiten im Flugverkehr, über Unregelmäßigkeiten im Bahnverkehr, auf der Straße ist das Ganze ja auch nicht immer ein Spaß. Und auch die Kosten in der Hotellerie haben sich ja durchaus verändert, wenn man das gerade so verfolgt. Der IT-Dienstleister SAP Concur führt jedes Jahr eine groß angelegte Umfrage unter Geschäftsreisenden durch, den Global Business Travel Survey. Und in diesem Jahr waren rund 3.750 Geschäftsreisende dabei, die befragt wurden zu ihren wichtigsten Themen im Bezug auf Business Travel, die aus 24 verschiedenen Märkten kamen. Meine Gesprächspartnerin Elena Parker ist Chief Revenue Officer bei dem SAP Intelligent Spend and Business Network for Middle and Eastern Europe. Meine Güte, das muss man erstmal unfallfrei über die Bühne bringen, diesen Titel. Also sie kümmert sich darum, dass Geld reinkommt und sie ist verantwortlich für Zentral- und Osteuropa. Ungeachtet ihres etwas sperrigen Titels ist Elena eine sehr angenehme Gesprächspartnerin und weiß auch vieles über die Themen, die wir behandeln wollten, zu berichten.
Also hier kommt der Talk der Woche und ich wünsche einfach nur ganz viel Spaß.
Hallo Elena.
Hallo Christian.
Elena, der jüngste Global Business Travel Survey von SAP Concur beschäftigt sich ja im Wesentlichen mit den Hindernissen und Ärgernissen, die die Geschäftsreisenden bei ihren Trips, die denen das Leben schwer machen. Welche sind da die wichtigsten?
Das stimmt. Vielen Dank für die Frage, Christian. Da gibt es drei hauptsächliche Themen. Ich starte mal mit dem ersten, weil ich glaube, das haben wir alle neulich sehr stark auch erlebt. Und zwar das erste Thema ist die Verlässlichkeit von den Transportmitteln. Tatsächlich hat unsere Studie gezeigt, dass 90% der Geschäftsreisenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in den letzten 12 Monaten aufgrund von Reiseunterbrechungen, das können Zug- oder Flugausfälle sein oder irgendwelche Änderungen oder Verspätungen, kurzfristig ihre Reise umplanen mussten, was natürlich nicht so angenehm ist. Was die Reaktion daraus ist, ist, aus Sorge vor diesen Unterbrechungen planen dann 3/4 der Geschäftsreisen Zeitpuffer für ihre Reise ein, was natürlich auch einen Einfluss auf die Work-Life-Balance hat. Und die jüngsten Beispiele, die vielleicht auch der ein oder andere von uns miterlebt hat, ich auf jeden Fall in meinen Reisen, ist natürlich, das eine war, ist die Infrastruktur. Gerade in Deutschland sehen wir aktuell wiederkehrende Beispiele im Schienenverkehr, die pünktliche und zuverlässige Fortbewegung erschweren. Und das laufende Infrastrukturprogramm der Deutschen Bahn wird natürlich auch in den kommenden Jahren den Personenverkehr in Deutschland stark beeinflussen. Die anderen zwei aktuellen Beispiele leider natürlich auch Klima. Die große Anzahl an klimabedingten Ausnahmezuständen, wie auch die aktuellen Hochwasser in Mittel- und Osteuropa, beeinflussen die Fortbewegung von Geschäftsreisenden über Schiene und Autobahn. Und letzter Punkt ist natürlich auch die Politik. Ja, dazu kommen politische Unruhen und Kriege wie im Nahen Osten und auch in der Ukraine, die konstante Veränderungen in Flugplänen und Routen entsprechend mit sich bringen. Also das zum Thema der Verlässlichkeit.
Hm. Du hast es ja gerade gesagt, gerade im Flugbereich, da passiert auch eine ganze Menge an Flugzeitenänderungen, sonstigen Flugplanänderungen, Verspätungen, Flugausfällen und so weiter. Und nun hatte man ja eigentlich gedacht, naja gut, beim Hochlaufen des Flugverkehrs nach Corona ist das nachvollziehbar, dass da noch nicht alles wieder so stimmt und dass es an der einen oder anderen Stelle noch ruckelt. Aber hat dich das nicht auch erstaunt, dass das jetzt im Jahr 2024, wo wir ja 2 Jahre schon ein bisschen lernen konnten, immer noch so geblieben ist?
Auf jeden Fall. Also da war die Erwartungshaltung von vielen von uns eine ganz andere, dass sich jetzt eine gewisse Stabilität wieder im Flugverkehr auch ja, einpendelt. Nichtsdestotrotz, was man auch in der Branche allgemein sieht, ist, was ich vorhin erwähnt habe, die politische Situation spielt einfach eine Rolle, ja, dass Flugpläne und Routen angepasst werden müssen. Auf der anderen Seite sind aber auch die Mitarbeiter ein Thema weiterhin an Flughäfen. Da ist da teilweise weiterhin Personalmangel oder auch andere Disruptionen gibt und somit die Flughäfen und die Fluglinien hiermit umgehen müssen.
Wirkt sich das denn schon auf die Bereitschaft der Mitarbeiter aus, überhaupt zu reisen?
Also wenn es darum geht, was die Bereitschaft der Mitarbeiter angeht zu reisen, da sehen wir tatsächlich so, dass die Mitarbeiter sehr gerne reisen möchten. Und zwar, was unsere Studie auch aufgezeigt hat, ist, dass die Mitarbeiter es auf jeden Fall als eine Möglichkeit, nicht nur erfolgreicher in ihrem Job sehen, zu reisen, sondern auch, dass das karrierefördernd ist für ihre Karriere, weil letztendlich Meetings in Persona, sei es mit Kunden oder auch mit Kollegen, das haben wir ja auch während der Pandemie gesehen, das ist doch mal etwas anderes im Vergleich zu Teams, wo man nur virtuell miteinander kommuniziert. Nichtsdestotrotz, was für die Mitarbeiter, auch wenn sie offen sind zu reisen, und das hat auch die Studie wieder aufgezeigt ist, ein Hindernis ist die Flexibilität, die vielleicht eingeschränkt werden sein kann oder beschränkt sein kann. 93% der befragten Reisen sagten, dass sie ihr Unternehmen flexible Reisemöglichkeiten einschränkt. Und man hat zwar den Euphorismus, aber wenn es nicht flexibel ist, würde man beispielsweise nicht eine Reise in Anspruch nehmen. Und der letzte Punkt, den wir auch in der Studie gesehen haben als ein Hindernis, weil die Bereitschaft ist, wie gesagt, gegeben, ist auch, die Travel Manager kämpfen mit der Komplexität und den konkurrierenden Anforderungen von Reisen und den Unternehmenden, gepaart mit den wirtschaftlichen Herausforderungen, wie beispielsweise die Nachhaltigkeitsrichtlinien oder die geopolitischen Spannungen, wie Sicherheitsbedenken beispielsweise.
Dann lass uns doch vielleicht nochmal auf diesen Punkt der Flexibilität eingehen. Was denn genau ist damit gemeint? Geht es dabei darum, dass die Reisenden auch gerne noch neben den eigentlichen Reiserichtlinien noch ein bisschen was buchen wollen, oder worum geht's?
Flexibles Reisen wird priorisiert und für die Reisenden stärker individualisiert. Also zuvor mussten Unternehmen jedoch den für sich richtigen Weg finden, Kostenkontrolle zu behalten, ohne Flexibilität einzuschränken. Gerade wenn man sich die jüngere Generation anschaut, Gen Z beispielsweise, dort ist natürlich Flexibilität im Arbeitsumfeld weiter zunehmend. Schon heute ist fehlende Flexibilität ein Grund, dass manche Menschen sogar eine Geschäftsreise absagen. Und zwar geht es hier darum, dass man beispielsweise Flexibilität, was die Reiserouten angeht, nimmt man einen Direktflug, was vielleicht mit anderen Kosten verbunden hat, oder einen Flug, wo man öfters umsteigen muss. Aber auch das sogenannte Kombinieren von Geschäftsreisen mit Homeoffice von einer Destination, wo man die Geschäftsreise hat, beispielsweise, oder ein paar Tage anzuhängen, um dort entsprechend noch einen Urlaub anzuhängen. Das ist auch ein Thema, welches die Reisenden beschäftigt und unter diesem Thema Flexibilität steht.
Über dieses Thema Pleasure, wie man die Vermischung von Dienstreise und Freizeitspaß ja neudeutsch nennt, hat es ja in den jüngsten Monaten immer wieder ja große Schlagzeilen gegeben und es hieß immer, das wird das nächste große Ding und das ist für die Leute total wichtig. Ist das tatsächlich immer noch so ein großes Thema geblieben?
Das ist ein großes Thema. Flexible Geschäftsreisen sind für Mitarbeitende sehr attraktiv, weil sie sowohl die beruflichen Trips dann einfach leicht auch mit dem Privatleben vereinbaren können. Flexible Reiseoptionen, die ich vorhin erwähnt habe, gehören sicherlich mit dazu. Wir haben auch in der Studie herausgefunden, dass beispielsweise 23% der Reisenden, wenn sie diese Option nicht haben, so die Wahl zu verlängern, die Reise sogar ablehnen würden. Auch zu wenig Flexibilität bei der Buchung außerhalb der Reiserichtlinien kann auch ein Ablehnungsgrund sein, obwohl mitarbeitende Dienstreisen grundsätzlich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, für sehr wichtig sehen, wenn es um ihre berufliche Weiterentwicklung geht. Wir beobachten auch, dass jedes vierte Unternehmen die Möglichkeit für Pleasure und Remote Work einschränkt. Okay. Und das ist eben dieser Spagat. 28% der Beschäftigten stoßen auf Widerstand, wenn sie auf Privatreisen remote arbeiten möchten. Und das ist natürlich dann eine Challenge, diesen Spagat zwischen den Geschäftsreisen und den Vorgaben des Unternehmens und den privaten Interessen unter einen Hut zu bringen.
Das Letzte, was du genannt hast, das ist ja das, was man so unter Workation laufen lässt in der Regel. Ne? Und mir ist dazu eingefallen, das ist ja schon auch aus Arbeitgebersicht oder aus der Sicht der Unternehmen ein relativ komplexes Thema, kann es zumindest sein. Gerade wenn ich eine Dienstreise verlängere, da ist dann noch ein privater Anteil dran, dann ist immer die Frage, wie ist das alles steuerlich zu bewerten? Eine weitere Frage ist sicherlich auch, wie ist das versicherungstechnisch eigentlich zu bewerten? Hast du da von den Travel Managern was zu erfahren?
Definitiv. Es sieht zwar vielleicht auf der Reisendenseite aus, ich hänge doch nur noch 2-3 Tage ran. Der Preis hält sich ja im gleichen Rahmen, ob ich jetzt an dem Tag oder am nächsten Tag fliege. Nichtsdestotrotz, es ist die Komplexität, die dann bei den Travel Managern wiederum landet. Eine Geschäftsreise durch ein paar Urlaubstage vor Ort zu verlängern, an sich klingt ja plausibel und von dort auch vielleicht remote zu arbeiten. Aber die Realität ist halt einfach komplexer. Diesen Balance-Act zwischen der Kosteneffizienz, aber auch dann der Erfüllung dieser Vorsorgepflicht, die du vorhin erwähnt hast, und natürlich Compliance-Fragen, muss erfüllt werden. Und das kreiert zusätzliche Prozesse im Unternehmen und dafür muss man auch Kompromisse machen an richtigen Stellen. Mit unseren Lösungen für das Geschäftsreisemanagement ermöglichen wir es eben Unternehmen, diese Herausforderung dann durch Daten und KI-basierte Analysen gezielt zu adressieren und Reiserichtlinien an tatsächlichen Bedürfnissen der Reisenden anzupassen. Also man kann es managen, aber man braucht die entsprechenden Tools, um das erfolgreich umzusetzen, weil die Komplexität halt gegeben ist.
Du hast gerade künstliche Intelligenz erwähnt. Welche Rolle spielt die da konkret und wie kommt die zur Anwendung?
Also wenn es um künstliche Intelligenz geht, dann ist natürlich das Thema aktuell in aller Munde. Ja? Jeder wartet, wie kann man weitere Effizienzen erzielen, wenn es um künstliche Intelligenz geht, vor allem auch im Reisemanagement und bei den Abrechnungen. Da gibt es verschiedene Beispiele. Wenn man künstliche Intelligenz sowohl bei der Planung einer Reise nutzt, aber auch innerhalb einer Reise, kann man den Mitarbeiter die Möglichkeit geben, sich effizienter auf die Reise zu fokussieren, beispielsweise auf die Kundenmeetings und nicht sehr, sehr lange die ganzen Quittungen einzusammeln und die irgendwo abzustapeln, wie man das vielleicht altmodisch gemacht hat. Beispielsweise haben wir im Rahmen unserer SAP Concur-Lösung ExpenseLet, dahinter stehen verschiedene KI-Technologien und ML, die dann die Belege automatisch auslesen und in die Reisekostenabrechnung überführen. Das ist beispielsweise ein Weg, wie man dann sehr effizient den richtigen Beleg ablegen kann und dann nicht noch manuell sagen, es war auf dieser Reise an diesem Tag, weil die KI im Hintergrund hier arbeitet. Was wir auch als Anwendungsfall sehen beispielsweise und wie KI hier eine Rolle spielt, ist, wenn wir Concur Request einsetzen, wo auch generative KI-Technologie genutzt ist, um intelligente Kostenvoranschläge für die Reisen der Kunden zu erstellen. Wiederum, dass man vorab schon besser entscheiden kann, was ist der effizientere Weg für diese bestimmte Geschäftsreise. Und das letzte Beispiel vielleicht auch von einem unserer Partner, Concorditech bei Oversight, wo auch maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz eingesetzt werden, um die Reisekostenabrechnung zu analysieren und mögliches Fehlverhalten oder Anomalien und Betrug zu erkennen, was natürlich auch sehr wichtig ist, um dann die Daten zu nutzen und zu wissen, wo muss man agieren, weil da steht etwas Anomalie, also man hat eine Anomalie, da steht etwas im Kontext, dass man, wo man vielleicht mal reinschauen sollte.
Das heißt also, KI ist ein ganz effizientes Mittel in diesem Zusammenhang, um die gewachsene Komplexität, die du auch eben erläutert hast, die sich bei der Buchung von Geschäftsreisen und bei der Planung von Geschäftsreisen ergibt, dann wieder ein Stück weit zu reduzieren, ne?
Ganz genau. Also generatives KI ist wirklich dann am wertvollsten, wenn man so komplexe Aufgaben mit hoher Genauigkeit erledigen kann, sodass dann der Mitarbeiter sich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren kann. Und mit diesen ganzen Anwendungsfällen kommen wir auch unserer Vision von der Reisebuchung und Reisekostenabrechnung, die sich schon fast von selbst erledigen, einen großen Schritt näher. Nichtsdestotrotz, was wichtig ist und was auch unsere Studien gezeigt haben, die Bereitschaft, KI zu nutzen, ist sehr hoch, aber man muss zwei Dinge sicherstellen. Das eine ist, man muss die Organisation und die Mitarbeitenden trainieren. Also es müssen Schulungen sowohl für die Manager, die Travel Manager angeboten werden, wie auch für die Mitarbeitenden. Das steht ganz klar im Vordergrund der Studie bei uns. Und der zweite Punkt, man muss natürlich auch die Daten sicherstellen und die Datensicherheit, weil das ist auch ein wichtiges Thema. Wie geht man dann mit den Daten der Mitarbeiterin in dem Kontext von KI um?
Ist denn bei den Mitarbeitern, also bei den Reisenden nach deiner Beobachtung die Bereitschaft, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, vorhanden?
Die Bereitschaft ist auf jeden Fall vorhanden, wenn man den Mehrwert sieht. Die Bereitschaft ist vorhanden, wenn man auch es schnell nutzen kann, beziehungsweise man eben geschult wurde, wie man es nutzt. Die Bereitschaft ist auch gegeben, wenn dann dementsprechend auch die Daten gesichert sind, weil da gibt es natürlich auch große Fragezeichen, okay, wie geht man denn mit meinen Daten um, wenn man bestimmte KI-Anwendungsfälle entsprechend einsetzt. Und solange man das auch Unternehmen ganz klar kommunizieren kann, die Schulungen sicherstellen, dann ist es etwas, worauf sich vor allem die jüngere Generation als ein Must eigentlich erwartet von einem Unternehmen, dass man hier die modernste Technologie einsetzt, damit man eben Aufgaben, die theoretisch von einer KI erledigt werden können, nicht selbst erledigen muss, sondern das wirklich als Unterstützung auch in seinem täglichen, in der Reiseplanung oder Reisebuchung oder Reiseabrechnung dann auch nutzen kann.
Ein großes Thema bei Geschäftsreisen ist ja auch die Nachhaltigkeit. Da geht es in vielen Fällen um CO2, aber natürlich nicht nur. Seht ihr da irgendwelche Bewegung aktuell?
Definitiv. Nachhaltigkeit ist weiterhin ein wichtiges Thema für die Reisenden. Das ist auch ein wichtiges Thema für die Unternehmen, weil wir haben auch unseren Studien gesehen, dass über ein Viertel der Mitarbeiter eine Reise aufgrund ihrer Umweltauswirkungen oder fehlenden nachhaltigeren Optionen sogar ablehnen würden.
Okay.
Und somit sehen auch die Travel Manager dadurch ein Dilemma. Von ihnen wird auf der einen Seite erwartet, nachhaltige Optionen bereitzustellen, aber ohne dass man unbedingt das zusätzliche Budget dafür zur Verfügung stellt. Das muss man auch mit beobachten, weil das natürlich auch eine Budgetfrage ist. Aber das Thema ist sehr, sehr wichtig für die Reisenden und dementsprechend muss man auch Wege finden, wie man auch Transparenz schafft über die Tools, welche Reiseoptionen, und hier kann wiederum KI ein Unternehmen unterstützen, was ist denn die nachhaltigere Art und Weise zu reisen für eine bestimmte Geschäftsreise.
Wir wissen ja aus der Touristiksparte, dass ein sehr großer Teil der Urlauber zwar grundsätzlich nachhaltige Angebote gut findet, aber dass de facto nur ein sehr kleiner Teil oder überschaubarer Teil der Reisenden diese Möglichkeiten, beispielsweise eine CO2-Kompensation, die auch ein bisschen was kostet, tatsächlich nutzt. Ist das bei der Geschäftsreise anders?
Also man muss, um die Nutzung von diesen Optionen sicherzustellen, muss man auch die Tools zur Verfügung stellen, dass das tatsächlich auch in einem Kontext einer Geschäftsreise möglich ist, von solchen Optionen zu profitieren. Ein Beispiel ist, ich nutze selbst sehr gerne Uber for Business und dort, also wir haben Uber for Business ins Concur integriert und ich nutze dann gerne Uber, weil ich dort auch eine Option habe, durch die Integration eine nachhaltige Option, also sprich ein Elektroauto zu buchen. Ja, und man muss diese Transparenz schaffen und wenn man Buchungssysteme hat, die das nicht ermöglichen oder nicht im Rahmen der Policy sind, dann widerspricht sich das. Also man muss sich A als Unternehmen das Ziel vornehmen, nachhaltige Optionen zu liefern, aber auch in der ganz normalen operativen Umsetzung sicherzustellen, dass man darauf zugreifen kann, auf die Optionen, die nachhaltiger sind und auch die Visibilität schaffen. Was ist denn der CO2-Abdruck von dieser Reise und wie kann ich sie nochmal optimieren, wenn ich sie nachhaltiger gestalten möchte?
Und wenn sich da in dieser Hinsicht was bewegt, ist das nach deiner Einschätzung eher aufgrund des Drucks, den die Reisenden selber ausüben, oder ist das auch der äußere Druck, der auf die Unternehmen einwirkt?
Ich würde sagen, es ist sicherlich eine Kombination von beiden. Es braucht diesen äußeren Druck auf die Unternehmen, damit Unternehmen Reiserichtlinien und Tools einführen, die dieses Verhalten unterstützen und die Transparenz schaffen. Aber letztendlich bucht jeder Einzelne von uns dann die Reise und entscheidet, gehen wir in Hotel A oder Hotel B. Und wenn ich weiß, ob Hotel A oder B nachhaltiger ist, dann kann ich nicht nur aufgrund vom Preis meine Entscheidung treffen, wo ich natürlich innerhalb der Richtlinie sein muss, sondern auch basierend auf dieser Information, welches Hotel ist denn CO2-freundlicher? Das gleiche gilt für Zug oder Bahn oder Mietauto. Dementsprechend braucht es wirklich beide, den Druck von außerhalb auf die Unternehmen, weil dann schaffen die Unternehmen die entsprechende Transparenz und messen das auch. Auf der anderen Seite muss es aber einfach gemacht werden für den Mitarbeitern, das tatsächlich bei einer Reisebuchung umzusetzen.
Wir sehen, da gibt es noch eine ganze Reihe von Baustellen offensichtlich an allen möglichen Ecken und Enden. Weißt du schon, liebe Elena, womit sich euer nächster Global Business Travel Survey befassen wird? Mit welchen Themen?
Ich gebe gerne einen kleinen Ausblick. Natürlich wird uns das Thema Nachhaltigkeit weiter vorantreiben. Natürlich wird uns auch das Thema, wie ist das Reiseverhalten mit Einfluss auf die Entwicklung der Karriere, wie wir jetzt gesehen haben, beispielsweise ein großer Punkt. Aber wir sind im Zeitalter der generativen KI, der künstlichen Intelligenz und dementsprechend wird das auch bei uns im Fokus sein, zu sehen, was wird denn heute schon genutzt, was sind auch Use Cases, die von den Mitarbeitern als wertvoll gesehen werden und wie kann man generell generative KI-Technologien in diesem Kontext nutzen.
Lieber Elena, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Vielen Dank, Christian. Hat mich gefreut.
Lieber Christian, du hast mir ja im Vorfeld gesagt, es gibt noch ein Thema, über das du sprechen möchtest. Deswegen würde ich sagen, raus damit.
Das Thema ist in den vergangenen Monaten immer schon mal wieder von dem einen oder anderen oder der einen oder anderen thematisiert worden. Aber ja, das geschah eigentlich nur gelegentlich. Und nun erleben wir in der Branche eine intensive Diskussion, die wie so oft dann auch so ein bisschen polarisiert, über den Deutschen Reisesicherungsfonds, den DRSF. Der war ja gegründet worden, um künftig die Kundengelder bei Veranstalterpleiten, zumal Pleiten großer Veranstalter, vollständig absichern zu können. Das war ja 2019 im Fall von Thomas Cook nicht gelungen, weil die Deckungssummen damals noch auf 110 Millionen Euro gedeckelt waren und das reichte beileibe nicht aus, um alle Gläubiger zu entschädigen. Nun hat der neu gegründete DRSF zunächst ein Zielvolumen von 750 Millionen Euro erreichen sollen. Das hat er auch ziemlich schnell erreicht. Das Zielvolumen ist dann nachher nochmal angehoben worden, weil ja auch die Umsätze vieler Veranstalter angestiegen sind und deshalb abzusichernde Summen dann auch wachsen mussten. Und man kam dann so bei 1,15 Milliarden Euro heraus. Und nun sagen viele, diese Zielmarke sei eigentlich längst erreicht. Nur mal kurz zum Hintergrund, die meisten werden es wissen. Veranstalter müssen 5-9%, je nach Bonität, ihrer jährlichen Umsätze mit Pauschalreisen beim DRSF absichern. Und sie müssen zudem 1% ihrer jährlichen Umsätze als Beiträge leisten. Und genau um diese Beiträge dreht sich die aktuelle Debatte im Kern. Denn viele sagen, ja, wenn der Fonds sein Zielvolumen erreicht hat, dann gibt es eigentlich keine Notwendigkeit mehr zu weiteren Einzahlungen da drin. Denn wir brauchen am Ende keinen Fonds, der irgendwie 2 Milliarden schwer ist. Und der die Branche, zumal die Veranstalter, natürlich mit durchaus erheblichen Kosten belastet, auch wenn sich 1% erstmal wenig anhört. Die Debatte ist jetzt in der letzten Zeit unter anderem durch Beiträge von der Tour CEO Ingo Burmester, aber zuletzt auch von TUI-Chef Sebastian Ebel hochgekocht. Die Verbände beschäftigen sich mit der Thematik natürlich auch. Und es geht um die Frage, ob denn tatsächlich der Fonds jetzt schon groß genug ist und so groß, wie er sein muss. Und die Debatte dreht sich eigentlich, da der Fonds 1,3 Milliarden an Volumen schon erreicht hat, nur darum, ob eine Kreditlinie, die ihm zugesprochen worden war, die bei gut 300 Millionen Euro sich bewegt, denn jetzt dem Vermögen zugerechnet werden soll, denn der Fonds hätte ja darauf Zugriff oder doch lieber nicht, weil er das Geld ja eigentlich nicht hat. Würde man diese Kreditlinie jetzt aus dem Fonds herausrechnen, dann käme er so rund auf 1 Milliarde Vermögen aktuell. Das würde also noch nicht ganz ausreichen. Doch auch das wäre natürlich durchaus ein Argument, die Veranstalter in den kommenden Jahren von diesen jährlichen Beiträgen zumindest teilweise vielleicht in der Folge dann ganz zu entlasten, um ihnen Kosten nicht mehr aufbürden zu müssen. Und ich habe mit vielen Leuten in den vergangenen Tagen darüber gesprochen und so das einmütige Bild innerhalb der Branche war nachvollziehbarerweise, das solle auf jeden Fall passieren und das solle jetzt bitte möglichst schnell gehen. Und als Journalist bin ich ja in der Regel eher der Analyse und der Berichterstattung verpflichtet und nur selten wirklich kommentierend unterwegs. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass es an der Zeit ist, dass sich die Anbieter gemeinsam auf die Hinterbeine stellen, um da möglichst schnell eine Veränderung und eine Lösung zu erreichen und nicht darauf zu warten, dass das aufsichtsführende Bundesjustizministerium von selbst tut.
Ja, und das war unsere heutige Ausgabe. Wir freuen uns auf nächste Woche und auch natürlich über Abos, Likes und gerne mal Feedback.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.